Hi Matteo.
Hey, hey, guten Abend.
Ich habe da jetzt mal eine lebensentscheidende Frage an dich. Ich bin mir nicht sicher, aber wir lassen es einfach drauf ankommen, okay?
Wäre gerne.
Ich habe kein Quäntchen Angst in seiner Stimme gehört. Das ist mal was anderes. Interessant, okay. Aber mal gucken, ob es immer noch so ist, wenn ich die Frage gestellt habe. Matteo, wenn du dich selber als Spiel entwickeln müsstest, was wärst du für ein Spiel?
Ich glaube, ein Metroidvania, weil ich viele Entscheidungen habe, die man treffen muss und ja, ich würde schon sagen, so die offene Welt und die vieles zum Erkunden ist schon so eine Sache, die ich gerade eben auch mache in meinem Leben. Deshalb würde ich sagen, Metroidvania würde gut passen. Pixel, also eigentlich mein Spiel, was ich gerade eben entwickelt habe, muss ich ehrlich sagen.
Ich hatte befürchtet, entweder beantwortet er es so oder er dreht komplett frei. Aber gut, du spielst die sichere Variante, sehr, sehr cool. Nee, womit kommen wir nämlich dazu zu einem wunderbaren Thema und einem wunderbaren Gast? Wir haben jetzt schon lange nach einem möglichen Termin gesucht, jetzt sind wir auch endlich gefunden. Den habe ich nämlich hier zu Gast, den lieben Matteo vom Studio ZoroArts. Und damit ist eigentlich das gesamte Studio erklärt, denn du bist sowohl der Chef als auch dein Mitarbeiter. Du bist ein
Genau.
Ein-Mann-Studio aus Deutschland. Sehr, sehr cool. Ne, ich fand es auch interessant, dass du mir deine Geschichte erzählt hast, denn auch im Indie-Sektor bist du gar nicht mal so unbekannt, weil du tatsächlich ja sogar für dein allererstes Spiel, Marcus oder Makers, ich nehme mal an, Marcus Adventure, ja tatsächlich sogar 2022 für den Prototypen beim Deutschen Computerspielpreis nominiert worden bist.
Genau, also das heißt Marquis Adventure, also die,
Marcus, okay, sehr cool,
genau, das
danke.
ist die Aussprache. Und ja, da war ich nominiert für, hat mich auch sehr überrascht tatsächlich. Also ich hatte mit null gerechnet und ich habe auch dann Last Minute eingereicht und war halt komplett geschockt am nächsten Tag dann, als dann die Nominierungen online standen. Weil davor war ich ja nie wirklich irgendwo aktiv. Ich habe davor ein Jahr lang Videospiele entwickelt, nur Prototypen gebaut und gelernt. Und auf einmal direkt für ein DCP nominiert zu sein, war schon ein wildes Abenteuer, sag ich mal. War schon wirklich ein krasses Erlebnis.
Es gibt ja so ein sehr, sehr schönes Video von dir auf deinem YouTube-Kanal. So hat ein Videospiel mein Leben verändert und da ist auch die gesamte Geschichte quasi von dir auch zusammengefasst. Hast dich hingesetzt, hast dich ins Programmieren eingelesen, hast angefangen zu programmieren und da bist du jetzt.
Genau,
Nun,
ja.
find ich übelst motivierend und da ist auch ein schöner Satz hängen geblieben. Leute, macht euch keinen Stress. Wenn ihr irgendwas geil findet, an dem ihr 10 Stunden ununterbrochen sitzen könnt, ohne müde zu werden, dann macht ihr das Richtige in eurem Leben.
Ja, so würde ich
Fand ich
schon
sehr schön.
sagen.
Fand ich schön.
Das freut mich. Das Video, das war auch eine Sache, das wollte ich irgendwie mal machen, für ein Jahr schon. Aber bei mir ist immer die Motivation für Video aufnehmen immer, weil ich habe ja auch noch so viel zu tun mit dem Video spielen und dann noch ein Video aufzunehmen, wenn man schon solo entwickelt, ist immer so eine Sache, weil ich auch noch kein Profi bin im Video schneiden und ich werde dann schon auch ein gutes Video machen, was auch schon nicht irgendwie 10 Sekunden nur geht.
Eins nach dem anderen, ne?
Ja.
Du musst jetzt im Skilltree jetzt nicht alles voll machen. Deswegen, wenn das mit dem Videospielen durch ist, dann kannst du ja an Videos arbeiten und immer so weiter. Super, super cool, dass du dich bei uns gemeldet hast. Dein allererstes Spiel, Marcus Adventure, ist ja jetzt schon draußen, wurde ja tatsächlich auch von YouTuberInnen gespielt, hat auch größere Aufmerksamkeit bekommen und du sitzt jetzt mittlerweile an deinem zweiten Rogue Jungle.
Genau.
Wie kommst du davon, von einem Plattformer jetzt zu so einem Roguelike-Arena-Spiel zu kommen?
Ich bin da, ich habe da nicht wirklich einen Weg oder eine Strategie, sag ich mal. Ich bin da mehr oder weniger einfach nur in dem Sinne, ich mache, worauf ich halt gerade Bock habe. Und wenn ich irgendwie, mein Plattformer war halt so eine Sache, das war ein Herzensprojekt. Das wollte ich unbedingt gerne mal machen, weil ich sehr Pixel-Art-Spiele lieb und weil ich ja halt selber diesen High-Charakter halt so in mein Herz geschlossen habe über die Zeit und das Spiel war wirklich mein erstes Videospiel und auch ein riesen Herzensprojekt, wie gesagt. Und das war alles halt ungeplant. Also ich bin da wirklich vorne bis hinten, habe ich nichts geplant an dem Projekt. Ich bin immer irgendwie reingerutscht, sag ich mal. Glücklicherweise hat das irgendwie dann auch geklappt am Ende, weil die meisten Spiele ja leider nicht dahin kommen, was die auch releasen. Aber ich habe mal nach 2 Jahren das Spiel einfach released und dann dachte ich mir, ich will was anderes machen. Ich will in die andere Richtung gehen, weil ich mich immer weiterentwickeln möchte von den Konzepten her und auch von dem Stil her, weil ich jetzt in so einem 3D-Low-Poly-Stil drin bin und nicht mehr im Pixel-2D-Stil. Einfach nur, weil ich halt, um ehrlich zu sein, einfach keine Lust mehr hatte auf Pixel-Art fürs Erste, weil ich mich erstmal ein bisschen erholen wollte, weil Pixel-Art ist schon eine ordentliche Herausforderung gewesen, vor allem auch die ganzen Charaktere zu animieren als Anfänger. Deshalb habe ich mir gedacht, komm, ich mache erstmal 3D-Projekte und habe dann dieses Projekt angefangen gehabt. Und das wurde dann auch mehr oder weniger irgendwie von einem auf den nächsten Tag zu einem größeren Projekt. Es war am Anfang nur ein Game Jam Projekt, als Game Jam geplant gehabt, aber irgendwie wurde es dann immer größer und mehr Ideen kamen rein. Jetzt bin ich da auch schon seit einem Jährchen dran. Und genau, also so kam die Geschichte in etwa.
Mega, ich kann das mit mir nur vergleichen, wie es ist, wenn ich an Romanen sitze, deswegen, das kann ich, wie gesagt, glaube ich, ich kann Parallelen auf jeden Fall zwischen uns beiden erkennen, das finde ich ultra spannend, also man hat es auch oft nicht unter Kontrolle, ob man jetzt an einem Riesenprojekt oder nicht arbeitet, das passiert halt einfach, ne?
Ja.
Jetzt sitzt du schon seit einem Jahr an, wie lange hast du an Marcus Adventure gesessen?
Daran darf ich 2 Jahre jetzt ungefähr, also knapp 1 Jahr und 9 Monate, also knapp 2 Jahre, sage ich immer so, und genau, also es war auch immer nur hobbymäßig. Ich mache meine Spiele immer noch neben der Uni und ich gehe auch nebenbei noch arbeiten. Deshalb ist es immer so, dass ich abends daran arbeite oder wenn ich Zeit am Tag habe. Aber ich bekomme trotzdem am Tag so meine 2-3 Stunden oder 3-4 Stunden an dem Projekt, weil ich ja meist dann die Nacht rein arbeite.
Aber kommst du noch zum Zocken nebenbei?
Ich habe genug Zeit, um noch zu spielen, aber irgendwie habe ich die Motivation verloren, weil mich gerade einfach kein Spiel so richtig packt. Ich liebe vor allem Multiplayer-Spiele, weil ich, wenn ich spiele, lieber mit Kollegen spiele, weil ich programmiere schon alleine, deshalb will ich auch so ein bisschen mit Kollegen zocken dann. Aber irgendwie packt mich gerade außer Overwatch kein wirkliches Multiplayer-Game. Und die anderen Spiele spielen meine Freunde halt nicht. Das ist immer so ein Problem beim Spiele finden und ich programmiere dann meistens eher, muss ich sagen, an meinen eigenen Sachen.
Hast du von Skull and Bones mitbekommen?
Ja, aber generell, ich habe ja auch Sea of Thieves gespielt und ich habe erstmal, also mich hat das einfach nicht so angesprochen, sowas Piraten-Adventure. Und als ich dann gesehen habe, was man halt nur so auf seinem Schiff sich aufhalten konnte, was ja viele kritisiert haben, ich weiß nicht wie, also ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe halt nur die Artikel gelesen und die ganzen Videos geschaut. Und ich fand das irgendwie nicht so ansprechend, weil ich wollte auch gerne Inseln bereisen dran, deshalb habe ich bisher noch nicht reingeschaut.
War auch mehr eine Scherzfrage, aber du hast sie, also, obwohl du hättest sie sowieso nicht richtig oder falsch beantworten können, jetzt hast du sie richtig beantwortet. Nee, genau, weil du gerade über Multiplayer-Spiele geredet hattest und gerade so aktuell was rauskommt, also wenn sind es meistens Überraschungskandidaten, beispielsweise Valheim oder Enshrouded, falls du beide kennst.
Kenn ich, ja.
In der Service-Schublade schon lange nichts mehr gesehen. Da? Deswegen ist es interessant, dass auf jeden Fall da noch so alte Kandidaten ziehen wie Overwatch, League of Legends. Ach ja, GTA Online ist auch schon wieder ein paar Jährchen her. Rogue Jungle, was denkst du, wie lange du noch für Rogue Jungle brauchen wirst? Auch wenn die Frage wahrscheinlich mega gemein ist.
Tatsächlich bin ich gerade mehr oder weniger im Sinne, ich gehe von einem Prototypen zu einer Demo. Die Demo ist so für Juni, Juli geplant. Gerade ist die ganzen Online-Showcases, will ich gerne was zeigen auf jeden Fall. Also ich reicht auch überall ein. Ich sehe ja PC Gaming Show, Future Game Show, die ganzen großen Dinge, wo man Millionen Zuschauer hat. Da will ich gerne auf jeden Fall einen Trailer fertig haben für den Release und das Release-Datum announcen auch. Aber ich plane aktuell so nachher Gamescom in Launcher, so Ende des Jahres auf jeden Fall noch irgendwann. Und dann noch Early Access, weil ich auf jeden Fall geplant habe, dass ich halt viel Feedback der Spiele einbaue und weil ich halt immer weiß, du kannst das also ein Roguelike nicht perfekt releasen. Du wirst einfach am besten in Early Access gehen und dann das Feedback der Spieler einbauen, ist meine Devise über Roguelike-Spiele. Weil du einfach so viel zum Balancen hast und so viele Sachen hast, die am besten tausende Spieler testen müssen, bevor du das releasen kannst. Deshalb bin ich dafür, so Ende des Jahres in Early Access launchen. Also so September, Oktober, so in dem Zeitraum, sag ich mal.
Es ist für mich, auch wenn ich jetzt erst seit 10 Minuten mit dir rede, trotzdem unfassbar, weil du bist ja Programmierer, du machst gleichzeitig dein eigenes Marketing, du machst ja irgendwie alles. Du kannst Arbeit nicht auslagern. Oder tust du das in manchen Stellen schon?
Die einzige Sache, die ich nicht mache, ist Musik. Den Rest mache ich halt selber, weil Musik bin ich wirklich nicht gemacht für. Ich habe schon viel mit eigenen, also Programmen wie FL Studio probiert, aber ich habe einfach nichts auf der Reihe bekommen. Deshalb habe ich mir gedacht, komm, bevor ich jetzt nochmal irgendwie ein Jahr damit verschwende, in Anführungszeichen das zu lernen und nicht an meinen Projekten arbeiten kann, mache ich lieber dann über Pond5 oder über andere Online-Seiten, wo man dann irgendwie ein Abonnementmodell hat und dann die Songs sich aussuchen kann, die man möchte. Oder ich bezahle Leute über Fiverr, das ist auch alles so, was ich aktuell schon gemacht habe. Also, wie gesagt, ich mache alles außer Musik im Endeffekt selber dann.
Ich sollte dich bestimmten Leuten vorstellen und bestimmte Leute sollte ich dir vorstellen. Also es ist gerade, ich finde es gerade sehr großartig, sehr schön. Ich finde es krass, wie du das so schon alles so durchgetaktet hast, ne? Aber lass mich kurz daran teilhaben. Wahrscheinlich, wir werden heute ein bisschen rumspringen, weil ich das sehr faszinierend finde. Wie ist das? Du meldest deinen Trailer, dein Spiel bei solchen Shows an, also bewirbst dich richtig da drauf und dann ist das eine Glückssache, ob du darin reinkommst? Oder wie funktioniert das genau?
Ja, also ich bin dir ehrlich, bei den großen Events kommst du als Indie nicht rein. Ich bin 21, ich bin ja gerade so an meinem Anfang, sag ich mal. Ich habe noch keine Kontakte zur großen Industrie und gerade auf Events wie der Gamescom rede ich auch mit vielen anderen Entwicklern und Publishern, die mir auch alle einfach sagen, du kommst da nicht rein, wenn du vor allem noch so jung und unerfahren bist und nicht die Kontakte hast. Deshalb ist es mehr oder weniger, ich probiere es. Ich weiß jetzt schon, dass ich wahrscheinlich nicht reinkommen werde, weil die Shows einfach next level sind. Ich meine, du kennst ja selber PC Gaming Show, es ist ja wirklich Next Level, da kommt man einfach nur rein, wenn du wirklich Kontakte hast. Oder hier Indie World von Nintendo, wäre auch so ein Traum von mir reinzukommen, weil ich die immer gucke. Aber die haben immer eine E-Mail offen, aber ich weiß nicht, ob die wirklich auch alle E-Mails durchgehen, die bekommen. Du kannst euch immer Leute anschreiben bei Twitter, habe ich auch schon gemacht. Da kam zum Beispiel Future Game Show einmal auf der Gamescom zu mir und ich durfte mein Game pitchen für die Social Media Kanäle von denen. Das war auch schon ein Riesending für mich, habe ich mich mega gefreut. Aber da habe ich auch wirklich nur Glück gehabt, weil ich habe denen im richtigen Moment eine DM geschrieben und die waren halt gerade um die Ecke von meinem Stand. Deshalb kamen die kurz rum und ich durfte kurz mein Game bei denen pitchen. Und das war wirklich dann so eine Sache, wo ich wirklich den glücklichen Zeitpunkt getroffen habe und die angeschrieben habe. Deshalb, ich schreibe die immer einfach an über DM oder schreibe eine E-Mail. Die meisten haben auch so ein Formular, was man ausfüllen kann, über Google Forms dann meistens. Und genau, da bin ich jetzt auch bei Day of the Devs, habe ich auch schon reingereicht und du reichst einfach überall rein, probierst dein Glück und vielleicht klappt es irgendwo, ist immer so bei Indie-Entwicklern.
Es ist ja bei der Literatur genauso, mit den Manuskripten, den Agenturen, bei mir in der Presse ist es genauso, ne? Eigentlich immer wieder anschreiben und gucken. Also das quasi ist unser Leben so ein bisschen Angeln mit 500 Routen, ne? Oder 500 ja. Angeln und irgendwann wird es wahrscheinlich irgendwo jemand anbeißen. Ja, das ist richtig. Sehr, sehr cool, ja. Du hattest ja sogar tatsächlich mal irgendeinen Preis gewonnen. Hattest du mir geschrieben, beziehungsweise hatte ich bei dir gelesen?
Den DSP habe ich Nominierung gehabt und halt Preisgeld gewonnen gehabt. Ich war noch beim, also ein Preis gewonnen, ich weiß ja gar nicht mehr genau.
Moment, aber Preisgeld, wir reden, wie viel waren das, wenn ich das wissen darf?
25.000, das ist auch public, also das habe ich ja bei denen in der Show auch gewonnen, da bei DSP 2022.
Was kannst du mit 25.000 Euro machen? Also wie fließen die jetzt in deine Projekte? Sind die schon komplett aufgebraucht?
Du hast da einen Ausgebezeitraum, das heißt, du musst das Geld in x Jahren ausgeben und das Game, das Geld darfst du wirklich nur für dein Game ausgeben. Also ich darf da nicht irgendwie mir ein Auto von holen oder so, mache ich auch nicht, weil es immer noch für mein Videospiel das Geld. Deshalb, ich habe mein Equipment verbessert, neue PCs, neue Hardware geholt, neue Softwares geholt, konnte auch tatsächlich die Intro-Sequenz einsprechen lassen über Fiverr, habe ich auch Geld reingesteckt in ein Voice-Over über Fiverr. Also wie gesagt, ich habe für das Spiel viel Geld ausgegeben, für Musik auch nochmal und auch generell konnte damit auch die Steam-Gebühren decken, weil da musste ich auch bei Steam 100 Euro bezahlen, da konnte ich alles halt von dem Preisgeld abdecken, musste ja nächstes Mal mein eigenes Geld bezahlen, was halt relativ gut war für mich dann als Student.
Das Preisgeld war tatsächlich für Marcus Adventure und das ist mittlerweile auch aufgebraucht?
Genau, ja.
Ah, das ist interessant. Wie kommt man dazu, dass du tatsächlich dann von Streamenden entdeckt wirst? Weil ich meine, die haben ja meistens nur Zeit, irgendwelche AAA-Spiele zu spielen und wenn die dann mal ein Indie-Spiel spielen, dann muss das ja sogar schon, es ist ja super Glückssache. Wie kommt man dazu?
Das ist genau wie mit den Events. Also ich habe meist einfach nur angeschrieben. Über Twitter ist meine Goldgrube als Indie-Dev. Bei Twitter sind halt, Twitter ist für mich halt die Industrie, Streamer, Content-Creator, generell auch andere Entwickler, mit denen man Kooperation machen kann. Und genau, also ich schreibe meistens eine DM über Twitter, die halt oft durchgeht, mal aber auch nicht. Sonst probiere ich es einfach, indem ich Leute einfach tagge unter meinem Trailer auf Twitter. Also es ist auf eine ich sag mal so, auf eine freundliche Weise die Nerven in Anführungszeichen einfach mal hier und da halt kommentieren. Yo, wenn ich zum Beispiel sehe, die Person mag Haie, dann habe ich halt den Jackpot, weil ich halt ein Haien-Game gemacht habe. Ich würde jetzt nicht irgendwelche Leute einfach taggen, die eine große Reichweite haben, aber nichts in meinem Spiel zu tun haben könnten, weißt du? Du musst ja immer noch so auch Leute finden, die wirklich das Spiel spielen könnten, weil die selber Pixelart mögen oder Haie mögen zum Beispiel. Oder halt generell einfach Indie-Games lieben, weil es gibt viele Streamer, die einfach Indie-Spiele lieben und gerne supporten. Vor allem auch Leute, Entwickler aus Deutschland supporten möchten. Und deshalb habe ich da auch oft Glück gehabt und teilweise auch durch TikTok halt sehr viel, weil da habe ich jetzt auch eine Community mir aufgebaut auf TikTok und da erreichst du jeden, vor allem auch die jüngere Audience. Und diese jüngere Audience hat mich noch oft genug bei Leuten vorgeschlagen, also da bin ich auch mega dankbar. Zum Beispiel, ich weiß nicht, du kennst vielleicht Nick Beats, ist ein Streamer und er hat mein Spiel auch im Stream im Trailer sich angeschaut, weil ein Zuschauer gefragt hat, ob er sich den Trailer angucken kann. Also da kam ich gar nicht selber drauf, ich wurde nur angeschrieben, yo, er hat dein Spiel im Trailer angeschaut und da hat mir so, oh mein Gott, wie cool. Und ich hätte damit nichts zu tun gehabt, das ist einfach Word of Mouth gewesen durch TikTok. Also ist wirklich...
Siehst du mal. Aber ich frage mich halt, wenn du oft Leute auf Twitter anschreibst, und das machen wahrscheinlich auch alle, dann scheinst du den Vorzug bekommen zu haben, weil du ein Hai-Spiel entwickelst für jemanden, der Haie mag. Also gut, das ist Schlüssel-Schloss-Prinzip, ne? Wenn es da funkt. Was mich jetzt mega interessiert, nachdem du das ja jetzt schon bei Marcus Adventure beobachten konntest, was war für dich so die wertvollste positive Kritik, also Lob, und die wertvollste negative Kritik für dich gewesen?
Das Gute ist, dass die meisten Leute, die halt dann das Spiel nicht gemocht haben, haben mich meistens geghostet. Also ich habe nie wirklich krasse Kritik bekommen, leider oder auch irgendwie zum Glück, weil ich weiß noch nicht, um ehrlich zu sein, ob ich wirklich krass kritikfähig bin. Ich versuche immer auf Kritik einzugehen und Feedback einzubauen, aber ich weiß nicht, wenn jemand mir schreiben würde, dein Game ist kacke, und mir dann irgendwie sagen würde, warum, und dann 100 Sachen auflistet, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde. Also ich habe noch nie sowas bekommen. Bisher haben alle mein Game eigentlich gespielt und geliebt. Oder halt sehr einfach gemocht. Aber die meisten, die es nicht mögen, die haben einfach an nichts mehr geschrieben. Und da wusste ich auch direkt, ja, wenn die Person mir nichts mehr schreibt, dann hat die das Game wahrscheinlich nicht gefeiert. Und dann war das so meine Kritik, die ich nehmen konnte. Von der Presse war ein Artikel, 5 von 10, was auch nicht schlecht ist, ist halt so im Mittelbereich. Aber ja, da hat die Person wirklich sich Zeit genommen, das im Stream gespielt, über 3 Stunden oder 4. Und hat mir dann wirklich so eine riesige Liste an Punkten gegeben, die ihm nicht gefallen haben. Und die konnte ich wirklich gut verarbeiten und ins Spiel reinbauen. Also da konnte ich wirklich gut mitarbeiten. Aber ich brauche dann wirklich auch konstruktive Kritik und nicht irgendwie einfach nur irgendwie das Game ist kacke und ich mag es nicht wegen dem Artstyle zum Beispiel. Ich bin generell gerne offen bei Kritik und das wäre, würde ich sagen, so die größte Kritik, die ich bekommen habe, war halt das eine Pressereview von, ich weiß gar nicht mehr genau, wie die Seite hieß leider. Ich glaube, Dark Zero war das, so eine Indie-Game-Seite. Und die machen wirklich mega ehrliche Reviews von Spielen. Das hat mir wirklich sehr geholfen.
Aber hast sonst. Hast du da einen Kritikpunkt für mich? Zumindest einen einzigen? Ich bin auch natürlich auf das Lob gespannt.
Habe ich parat direkt, ja. Was mir auch sehr nahe ging, war einfach, dass die Person die Dialoge nicht gemocht hat. Weil Dialoge war eine Sache, wo ich mir wirklich irgendwie mich austoben konnte. Und ich konnte so ein bisschen meine Geschichte ja schreiben für das Videospiel. Und die Person meinte dann, dass die Dialoge einfach zu wiederholend sind. Ist mir dann leider auch aufgefallen, sobald die Person mir es gesagt hatte, ist mir auch aufgefallen, das macht ja keinen Sinn, der Dialog bei der Person, also bei diesen NPCs, die ich da drin hatte. Und da war wirklich nur, weil irgendwie dann ein Dialog aus 10 Sätzen bestand und der war wirklich irgendwie die Hälfte war Wiederholung von dem, was davor schon war. Also das war wirklich einfach sehr langweilig zu lesen, dann die meisten Dialoge. Aber die konnte ich noch umschreiben mittlerweile und im Update hochladen. Also da bin ich wirklich schon die Kritik, sag ich mal, losgeworden, weil ich einfach die schon verbessern konnte. Aber ich würde sagen, das war so mein größter Punkt. Und die Hitboxen, die waren wirklich von jedem, also von fast jedem so ein kleiner Kritikpunkt, weil die einfach zu groß waren. Die habe ich jetzt auch behoben.
Also ja. Ja gut, ne? Und gut, am Artstyle kann man im Nachhinein ja wahrscheinlich, kann man logischerweise nicht mehr viel ändern. Und wenn einem das Spielprinzip halt nicht gefällt, dann ist man vielleicht da auch an der falschen Stelle. Was war für dich so das schönste Lob?
Für mich tatsächlich war ein Pressereview, was 5 von 5 war für mich wirklich, das hat meinen Abend so verschönert, weil die Person hat wirklich auch geschrieben, ich habe sogar noch ungefähr die Worte im Kopf, das Game war das schönste oder das spaßigste Spiel, was sie je reviewen durfte, die Person, und da war wirklich so für mich der Abend gerettet, sag ich mal, weil ich kam da gerade aus der Uni. Und dann so ein Review zu lesen nach so einem langen Unitag, ich war da bis irgendwie 20 Uhr noch in der Uni, weil ich eine Besprechung hatte und kam halt abends im Regen nach Hause und war einfach nur komplett K.O. Und dann kam dieses Review nach oben, also kam sowieso auf meine Timeline bei Twitter. Und da war wirklich dann mein Abend gerettet, weil das war wirklich mein erstes Mal, wo ich 5 von 5 bekommen habe, also die Höchstwertung. Und damit hätte ich auch nicht gerechnet, weil die normalerweise auch sehr, die sind auch sehr ehrlich, also die haben auch viele 2 von 5er oder 1 von 5er Reviews. Und da wirklich dann zu sehen, die Person mir wirklich dann 5 von 5 gegeben, war wirklich eine tolle Sache für mich.
Was waren für dich so die größten Herausforderungen beim Entwickeln oder die größten Krisen, falls du überhaupt solche beim Entwickeln mal hattest?
Ich hatte viele Krisen auf jeden Fall, also das kann ich schon mal vorne weglegen.
Ich bekomme das immer zu hören.
Bei mir war das größte Problem Feature Creep, weil ich einfach viel wollte und halt nicht gesehen habe, dass ich einfach nicht so viel kann. Weil das erste Projekt, das wird niemals so gut werden, wie man sich das wünscht. Und bei mir war es einfach das Problem, dass ich mega hohe Erwartungen hatte und dann irgendwie noch am Ende dachte, boah, das hat nur 3 Stunden Spielzeit, ich will aber gerne 10 Stunden haben. Und dann wollte ich halt noch ein paar mehr Dungeons reinquetschen, die keinen Sinn ergeben hätten. Also ich habe dann so oft mit mir zu kämpfen gehabt, mir irgendwie dann die Liste zu nehmen und dann irgendwie runter zu limitieren auf die 3 Main Dungeons, die reinkommen und die wirklich dann zu polishen. Das war so mein Problem, dass ich einfach dann so viel wollte und einfach nur mehr Content, mehr Spielzeit haben wollte, mehr Features, mehr Attacken, die einfach gar nicht reingepasst hätten. Und das haben mir auch meine Tester gesagt, also die haben auch gesagt, yo, lass das einfach sein, mach den Content, der ist geil und mach den einfach noch polierter. Also das war wirklich dann so ein guter Grund, dass ich meine Playtester gehabt habe, weil die haben mir wirklich sehr geholfen in der Hinsicht. Mein Bruder zum Beispiel auch, der hat mir auch immer gesagt, yo, übertreib's nicht, mach das Spiel fertig, mach die Sachen gut, die aktuell drin sind und dann reicht das auch schon für ein erstes Projekt. Man kann sich ja immer noch weiterentwickeln, neuen Content später reinbauen oder halt irgendwie Updates reinbauen oder einen zweiten Teil. Aber ich glaube, hätte ich weitergemacht mit meinen Ideen, hätte ich noch 4 Jahre in dem Spiel gesessen.
Das ist sehr interessant, weil vor allem man zu Ubisoft oder anderen Entwicklerstudios halt sagt, ihr braucht jetzt nicht mehr diese 200-Stunden-Klopper, wir würden auch kleinere Spiele bevorzugen. Und du bist tatsächlich so auf der anderen Seite, und das habe ich auch in manchen Steam-Reviews gelesen, denn Spiel kostet ja 10 Euro, dieses Marcus Adventure bei Steam. Und manche Leute sagen, dafür, dass es in 3 Stunden durch ist, fanden sie es ehrlich gesagt zu kurz. Und ich finde diese Frage immer sehr interessant, wie viel Spielzeit ist wie viel Geld wert? Weil auch selbst 200 Stunden im Ubisoft-Spiel sind für mich oft nicht die 70 Euro wert, die ich dafür ausgebe. Und ich gebe auch mal gerne 20 Euro für weniger Spielzeit aus. Es geht mir mehr um die Spielerfahrung. Ich glaube, das ist bei manchen Leuten aber auch so, die wollen dann wissen, dass sie für 2 oder 4 Wochen jetzt ein Spiel haben und damit dann auch so ein bisschen drin bleiben können, anstatt immer zwischen 30 Spielen zu wechseln. Das verstehe ich alles. Ich muss nur sagen, gerade für 10 Euro finde ich 3 Stunden jetzt nicht zu wenig. Würdest du jetzt dafür 50 Euro verlangen, würde ich sagen, es sind 3 Stunden, dann müssen die 3 Stunden aber schon die epischsten in meinem Leben sein. Aber das sage ich dir.
Bei mir ist immer die Sache, klar, viele gehen noch nach dem Prinzip irgendwie dann Euro pro Spielzeit, was für mich gar keinen Sinn ergibt. Aber danach gehen leider auch viele Spieler. Und dann denke ich mir so, dann bezahl doch auch deine 200 Euro für ein Baldur's Gate zum Beispiel. Also dieses Argument, klar, auf jeden Fall ist Spielzeit wichtig, weil ich würde auch nicht gerne irgendwie für ein Spiel, was eine Stunde dauert, irgendwie dann 60 Euro bezahlen. Aber ich finde, gerade bei Indie-Spielen, die halt dann unter 20 Euro liegen, ist die Spielzeit relativ egal für mich persönlich. Ich kann zum Beispiel sagen, dass A Short Hike war mit das schönste Spiel, was ich jemals spielen durfte. Und das hat auch irgendwie, glaube ich, 14 Euro gekostet oder 10 Euro. Und das hat mir auch einen schönen Abend bereitet und das war das Geld alle Male wert. Ich hätte für A Short Hike locker 60 Euro bezahlen können. Bin ich ganz ehrlich, weil das Spiel hat wirklich so eine schöne Story gehabt und es war so geil gemacht und von einem Solo-Entwickler, also das war wirklich alle Male die 10 Euro wert. Deshalb, da bin ich wirklich bei Indie-Spielen, die halt gerade einen kleineren Umfang haben, aber die eine schöne Zeit hatten, würde ich schon sagen, dass bis 30 Euro der Preis mir relativ egal wäre. Aber ich kann auf jeden Fall auch verstehen, weil viele Leute irgendwie dann bedachter Spiele holen, da mehr in dem Sinne, dass die irgendwie dann für ein Spiel 10 Euro ausgeben, was irgendwie dann 40 Stunden Spielzeit auch hat, weil die auch mehr von dem Spiel haben möchten. Aber ich bin da persönlich nicht so eine Person, deshalb kann ich da nicht viel beurteilen oder kann ich meine Erfahrungen teilen.
Es ist nämlich ja so eine eigene Erwartung, Qualität versus Quantität. Hast du jetzt gerade das Gefühl, das finde ich interessant, weil wir sind ja als Kinder sind wir halt aufgewachsen, da konnten wir uns halt echt nicht viele Spiele leisten. Es gab auch noch nicht so viele und deswegen hatten wir einen ganz anderen Bezug zu. Heute werden wir erschlagen von Spielen, dadurch, dass wir die auch in Streamingdiensten oder in Game Passes halt hinterhergeworfen bekommen und oft halt entscheiden müssen, 90% liegen zu lassen, um uns auf 10% zu konzentrieren. Hast du das Gefühl, dass Leute so ein bisschen den Bezug zur Game-Qualität, also zur Kunst, verlieren?
Ich bin auf jeden Fall davon überzeugt, dass es aktuell so viele Spiele gibt und auch der Markt zu groß wird. Ich bin aber mehr der Meinung, dass nicht schlecht ist, aber halt auch nicht gut ist. Also ein bisschen der Mittelpunkt. Mhm. Ich finde, gerade durch die vielen Spiele und gerade durch die vielen Möglichkeiten machen auch viele Leute, die gar nicht wirklich die Liebe und die Zuneigung in ein Videospiel reinstecken, Videospiele, weil die Geld machen möchten. Also ich finde gerade so, im Indie-Bereich sehe ich auch bei vielen Leuten, die halt nur Spiele machen, um Geld zu machen, wo ich mir denke, dann würden die Leute kein Spiel machen, würde es für mich schon deutlich besser sein, der Indie-Bereich. Deshalb bin ich da aktuell auf jeden Fall überzeugt, dass es zu viele Spiele gibt und auch zu wenige, die Spiele ernst, also die mit Spielen im ernsten Sinn dahinter machen. Aber ja, ich glaube, das wäre so meine Antwort.
Ja, das verstehe ich ganz gut, ne? Das ist immer das Problem bei sehr spannenden GästInnen. Man möchte Millionen Fragen gleichzeitig stellen und weiß dann nicht, welche zuerst drankommt. Das ist wie so ein Drucker, der überfordert ist, der nicht weiß, welche Datei er jetzt ausdrucken soll. Was spielst du eigentlich jetzt gut, was du privat spielst, habe ich dich schon gefragt, dass du eher so Multiplayer spielst. Gäbe es Genres für dich, die für dich überhaupt nicht in Frage kommen würden, wenn ich jetzt beispielsweise sage, der nächste Spiel könnte ein Horrorspiel werden?
Horrorspiele liebe ich, also ich mag so diese dunklen Spiele, wo ich mir wirklich auch reinfinden kann. Ich habe zum Beispiel Outlast geliebt, ich habe Slenderman geliebt, das spiele ich auch heute noch an Halloween immer wieder durch und ich liebe einfach diese dunklen Orte, weil ich bin auch persönlich ein Horrorfilm-Fan und ich schaue mir auch sehr gerne auch Slasher an zum Beispiel, deshalb bin ich auch bei Outlast sehr, ich schaue mir gerne die Umgebung an und bin da auch selber so, ich würde gerne mal ein Horrorspiel machen auf jeden Fall aus der Dev-Perspektive, weil ich auch gerne mal einfach so Schauorte machen möchte in 3D. Aber für mich ein Spiel, was ich nicht spielen wollen würde, wäre zum Beispiel
nicht entwickeln wollen würdest, ne? Das ist ja auch eine interessante Frage.
Okay,
kannst du auf beides reagieren?
Das passt irgendwie nicht ganz rein bei mir, weil bei mir wäre es, dass ich so ein Deckbilder, obwohl ich gerade eins entwickle, aber ich mache auch mehr so ein simpleres Deckbilder-Game, aber sowas wie zum Beispiel Balatro wäre so ein Spiel, was ich verstehe, warum Leute es lieben, aber ich würde es weder spielen noch entwickeln wollen, weil man dieses taktische und diese tausende Möglichkeiten bei Balatro wäre mir einfach, also hätte ich einfach keinen Bock drauf zu entwickeln, bin ich ganz ehrlich. Aber ja, generell alle so diese ultra taktischen Deckbilder-Spiele. Ich verstehe es, wie gesagt, warum Leute es lieben und ich gönne es auch den Entwickler, dass er so viel Erfolg hat. Ich finde es mega cool, weil es auch ein Solo-Entwickler ist, aber genau so ein Deckbilder wäre nichts für mich, bin ich ganz ehrlich.
Aber dürften wir ein Strategiespiel von dir erwarten? Vielleicht ein klassisches RTS?
Ich sag immer, zum Beispiel Tower Defense, kennst du Thronefall zum Beispiel?
Ja.
Das liebe ich ja, das Spiel, also das spiele ich sehr gerne. Ich weiß nicht, ob das sowas ist, was du gerade meintest mit RTS, aber ich mag Tower Defense gerne.
Oder was weiß ich.
Okay, da bin ich kein Spieler von, aber vielleicht würde ich es mal entwickeln. Aber ich meine, man entwickelt sich immer weiter vom Geschmack her. Vielleicht bin ich in 5 Jahren Fan von dem Genre. Das kann ja immer, ich weiß bei mir, wie gesagt, selber nicht, weil ich immer so wechsle und immer neue Sachen ausprobiere. Deshalb kann ich nicht sagen, was ich jetzt in 5 Jahren entwickeln würde. Aber ich könnte es mir vorstellen, auf jeden Fall.
Als Entwickler, als Entwicklerin entwickelt man sich auch immer weiter. Es ist ein sehr interessantes Wortspiel, ja. Finde ich faszinierend. Okay, aber ich hätte jetzt bei dir nicht auf Horror getippt, da du ja gerade auch so kunterbunte, frohe Spiele machst, aber dann schließt sich das anscheinend überhaupt nicht aus. Ich musste bei Marcus musste ich so ein bisschen an Hollow Knight denken, dann durch diese Seepassagen musste ich an Dredge denken, bei Rogue Jungle musste ich so ein bisschen an Vampire Survivors denken. Liege ich mit den Inspirationen richtig oder komplett falsch?
Du liegst richtig, also ich kann schon mal sagen, Marcus Dredge war eine Hollow Knight Inspiration auf jeden Fall, also Hollow Knight habe ich geliebt, das Spiel, ich spiele es immer wieder durch und ich muss es auch nicht wirklich durchspielen, also ich spiele es gerne einfach und um ein bisschen da einfach Leute zu besiegen, also einfach ein bisschen Plattforming zu machen, ein bisschen rumzuhüpfen, ein bisschen die Welt zu bestaunen, weil ich den Asgard so liebe. Und ich, wie gesagt, also ich besiege auch einfach gerne ein paar Bosse und lege das Spiel dann beiseite, so, weil ich das Spiel einfach liebe vom Gameplay her. Deshalb, das ist immer so ein Spiel, worauf ich immer gerne zurückkomme. Und sonst, Wind Waker ist für mich eine Inspiration gewesen von der 3D-Welt, also Dredge eher weniger. Aber Dredge verstehe ich auch auf jeden Fall, was du meinst. Aber für mich war Wind Waker so ein bisschen so die Inspiration bei dem 3D-Bereich, weil ich gerne dieses Inselbereisen und diese offene Wasserwelt einfangen wollte. Meine Welt ist bei weitem nicht so groß wie die von Wind Waker, weil ich halt das nur als Hub-World gemacht habe. Aber ich persönlich liebe Wind Waker wie gesagt, das war mein erstes Wii U-Spiel damals, habe ich mir in diesem Bundle gekauft damals bei Mediamarkt und ich habe das Spiel gesuchtet, also ich habe es geholt und die nächsten 3 Tage einfach durchgespielt und ich habe es so geliebt, das Spiel. Ich spiele es auch heute noch immer wieder durch. Also genau, Wind Waker und Hollow Knight waren Marquis Adventure eine große Inspiration und aktuell bin ich jetzt vor einer Woche auf Hades gestoßen. Ich habe es davor nie gespielt, aber ich habe es immer wieder angeschaut und ich gucke mir auch gerne so Entwickler-Videos an, wo die halt auf ihre Speedruns reagieren oder halt irgendwie auf die Entwicklung eingehen, weil ich die Entwicklung und das Team hinter Hades sehr cool finde. Und gerade auch mit diesem Götter-Theme finde ich mega cool. Also Hades ist auch eine große Inspiration gewesen. Und da will ich jetzt auch mehr in die Richtung von Hades gehen tatsächlich. Mein Ziel war es nämlich für Rogue Jungle, Vampire Survivors-mäßige Waffen, also dieses Bullet Heaven-mäßige, wo einfach tausende Kugeln fliegen, und Hades zu kombinieren. Dass du dann mit Vampire Survivors-mäßigen Elementen in so ein Hades-like Dungeon dich reinstürzt. Und dann von Raum zu Raum durchgehst, neue Karten bekommst und ein Kartendeck, weil in Rogue Jungle sind ja deine Karten, deine Waffen, und da hast du so ein Kartendeck von 4 bis 5 Karten, die deine Waffen sind und die du upgraden kannst. Du kannst die aber auch fusionieren. Das heißt, das Main Gimmick ist im Endeffekt, dass du 2 Karten kombinieren kannst, zum Beispiel einen Bogen und eine Bombe und bekommst dann einen Bombenbogen. Und so kannst du dann die beiden Karten kombinieren, neue Effekte erhalten und dann so gesehen aus 2 Kartendecks wieder einen frei bekommen für eine neue Karte. Das ist so ein bisschen dieses Deckmanagement und das Karten upgraden und halt neue Waffen freischalten, so das Ding von Rogue Jungle.
Das ist interessant, wenn ich das nämlich so beobachte, dass gerade diese Crossover oder diese Genre-Mixes so viel Potenzial bieten, ne? Valheim ja so ein bisschen so eine casual, leichtere Variante von Survival halt war. Frostpunk wiederum Survival mit RTS halt oder beziehungsweise mit Basenmanagen verbunden hat. Und du machst sowas Roguelike, also du vermischst ja auch extrem viel miteinander und ich sehe da gibt's auch recht viel Potenzial, ne? Wozu das Rad neu erfinden, wenn man das Rad halt einfach upgraden kann oder halt wirklich nochmal neue Strecken halt befahren kann. Finde ich mega interessant, beobachte ich auch bei vielen Spielen. Du musst mir trotzdem noch auf die Sprünge helfen, weil bei Marcus konnte man sich ein eigenes Camp bauen. Das ist bei Rogue Jungle jetzt auch möglich oder habe ich das aus deinen Trailern falsch interpretiert?
Bei Marcus Adventure war aktuell habe ich einen Level-Editor in Planung, also das ist so ein bisschen das Kreative an dem Spiel, aber das Spiel war mehr oder weniger ja ein Metroidvania, also du baust ja nicht wirklich was auf, sondern bereist die Inseln. Bei Rogue Jungle kannst du aber dann, da ist Village Building, also Dorf, wie nennt man das genau?
Village Building, ja.
Genau, Base Building würde ich das nennen, ist da eine sehr große Rolle, weil deine Meta-Progression ist Base Building, weil die Story ist ein bisschen, dass halt es sind Vogelcharaktere, also es sind im Endeffekt Vögeldämonen, zum Beispiel Karasu, der Maincharakter ist ein Rabendämon und ein Rabendämon mit einem Pfeil und Bogen, also ein bisschen an Robin Hood angelehnt. Und genau, also das Dorf hat in Ruhe und Frieden gelebt, bis irgendwann die Kreaturen aus dem Dschungel rauskamen und das Dorf angegriffen haben und alle Gebäude zerstört haben, außer Karasus Turm. Und dieser Bogenschutzturm von Karasu bildet so gesehen die Zentrale von dem Dorf. Und du musst drumherum die Gebäude wieder aufbauen und neue Charaktere so freischalten. Und diese Meta-Progression im Sinne von Charaktere freischalten, upgraden, ist dein Dorfbuilding. Also du baust gern so gesehen mit den Ressourcen, die du im Dschungel findest, in den Runs, kannst du neue Gebäude aufbauen. Es gibt zum Beispiel auch neue Gebäude, die keine Charaktere bringen, sondern halt mehr so Fortschritt bringen. Ich habe zum Beispiel geplant, so eine Art Labor reinzubauen, wo du halt so Meta-Progression-mäßige Upgrades freischalten kannst. Sei es zum Beispiel ein neuer Kartenslot, irgendwie dann machst du aus 5, hast dann 6 Kartenslots in deinem Deck. Oder zum Beispiel neue Kartenpacks, also so Booster-Packs, die man sich dann kaufen kann für Ressourcen und mit denen man dann neue Karten bekommt, also neue Waffen. Weil ich plane aktuell, dass du zum Beginn des Spiels hast du 15 Base-Waffen, so gesehen 15 Karten und du kannst jede Karte mit jeder Karte kombinieren. Das heißt, du wirst am Ende mit allen Decks, mit allen Karten, die ich drin habe, also ich plane aktuell 50 Base-Karten zu haben, kannst du da mehr als 200 Karten im Endeffekt dir kombinieren und bauen. Und diese kannst du dann pro Runde immer wieder neu bauen, kannst ein neues Deck freischalten, weil die Karten auch synergieren. Also zum Beispiel, es gibt Karten, die Bombenschaden erhöhen und Bombenschaden verstärken. Und wenn du zum Beispiel einen Bombenbogen spielst, dann hast du ein geiles Deck, weil es dann alles so in die Luft fliegt. Also ist ein bisschen dann die Idee dahinter gewesen.
Es hört sich nach sehr viel Wiederspielwert an. Hast du jetzt schon eine Einschätzung, wie lang das Spiel diesmal, also das zweite, dauern wird?
Es wird lang dauern, also
auf die Kritik hat er gehört.
Leute werden hunderte Stunden spielen können im Bestfall, also das hoffe ich mir. Ich weiß es selber nicht, aber ich habe aktuell schon Playtester und es gibt auch Leute, die haben meinen Playtester auf Steam, der aktuell super alt ist schon, also der ist schon ein halbes Jahr her und da war das Spiel auch wirklich mega im Prototypenstadium. Und es gibt eine Person, die hat mir geschrieben, dass die jeden Abend eine Runde davon spielt, weil die es so feiert. Und das, da hätte ich niemals mit gerechnet, weil da habe ich vielleicht ein paar Monate wirklich an das Spiel gearbeitet. Davor habe ich ja nur geplant. Und da habe ich davor, da habe ich wirklich vielleicht 2 Monate entwickelt an dem Spiel. Und dass die Person damit schon so viel Spaß hat, da bin ich wirklich zuversichtlich, dass das Spiel wirklich bei den Leuten gut ankommen könnte. Weil einfach jetzt schon das Feedback sehr gut ist. Ich habe mittlerweile 8 Tester auf meinem Discord, die immer wieder neue Builds bekommen zum Spielen und mir Feedback geben können, damit ich wirklich auch schon zum Launch ein Spiel habe, was Leute getestet haben und gespielt haben.
Das ist natürlich immer am klügsten, anstatt es komplett alleine zu entwickeln, bis man dann von einem Berg von Kritik begraben wird, die man aber jetzt in deinem Fall schon viel, viel früher einsetzen kann. Was ist so bisher so deine größte Herausforderung, zumindest bei Rogue Jungle im Vergleich zu Marcus Adventure?
Das Balancing ist ein Riesending. Also Balancing ist wirklich, dass jede Waffe irgendwie Sinn ergibt, dass keine Waffe sich einfach doof anfühlt. Zum Beispiel, wenn du einen Bogen und einen Donner kombinierst, dass dann der Donnerbogen sich stärker anfühlt, als beide Attacken so gesehen getrennt, beide Waffen. Das, damit du so gesehen dich nicht, dich nicht schwächer fühlst, danach, wenn du 2 Waffen kombinierst, sondern stärker fühlst. Das ist so gesehen noch ein sehr großes Problem bei mir. Weil viele Waffen, zum Beispiel Bogen und Bomben, sind beide sehr starke Waffen an sich schon. Und der Bombenbogen, der muss noch stärker sein, damit die Waffen sich dann auch wirklich gut eingesetzt fühlen und nicht irgendwie dann verschwendet, wenn du die kombinierst. Das ist ein großes Problem noch aktuell, dieses Balancing und dass sich alle Waffen irgendwie cool anfühlen und jede Fusion sich irgendwie auch stark und cool anfühlt. Das wird dann irgendwie ein Erlebnis, hast, wenn du die so gesehen kombinierst. Weil das Kombinieren ist ein großes Element im Spiel. Du wirst wirklich dann pro Run vielleicht irgendwie 10 neue Waffen bekommen. Du kannst die Waffen auch in der Runde, kannst dein komplettes Deck austauschen. Also das ist wirklich dann, du kannst deinen kompletten Bild hinwerfen, in der Runde den neuen Bild aufbauen. Das ist aktuell so auch ein Ding, wo ich mir gucken muss, dass ich auch so in der Runde die Waffen alle leveln nebenbei noch passiv. Also das ist wirklich noch eine große Aufgabe, die auf mich zukommt.
Kurz noch eine Frage so zum Design, weil du ja auch selber für dich zeichnest und entwickelst. Ist das eine Arbeit, die jetzt schon abgeschlossen ist, weil man die als erstes macht? Oder kommt bei dir irgendwann mal noch so eine heiße Phase? Weil das, was ich grafiktechnisch bei dir sehe, zumindest jetzt in den frühen Trailern, ist ja das noch nicht wirklich fertig. Wie sieht's da gerade beim Design aus? Wie sieht's bei den Grafiken aus aktuell?
Das sind alles so Platzhalter. Also das ist wirklich teilweise noch aus Asset Packs, die ich noch gehabt habe. Also ist vieles auch nicht von mir gemacht, weil ich einfach auch später alles austauschen werde, weil ich aktuell mehr im Gameplay mich fokussieren möchte. Und wenn das Spiel Spaß macht und wirklich sich gut anfühlt, dann mache ich die Grafiken. Weil für mich ist Gameplay first. Bei mir wäre es ja so, wenn das Spiel aussieht wie ein Overwatch, also richtig cool aussieht, aber keinen Spaß macht, wäre es für mich eine größere Niederlage, als wenn das Spiel Spaß macht, aber halt noch nicht gut aussieht.
Richtig, das ist vom Kern nach außen und nicht umgekehrt. War das bei Marcus Adventure auch so?
Das war wirklich sehr, sehr spontan. Also Marcus Adventure habe ich in der ersten Woche schon im finalen Artstyle gehabt. Also da habe ich wirklich, weil es halt auch ein Pixel-Art-Spiel ist und weil das war wirklich dann mit der Grafik auch meiner Meinung nach halt die Leute gewinnen musste, dass die das Spiel cool finden, habe ich sehr früh, auch durch mein sehr frühes Social-Media-Auftreten, habe ich sehr früh schon in Grafiken reingesteckt und habe die Räume auch alle irgendwie handgepixelt. Also ich saß in einem Raum auch mal gut eine Woche und ein Dungeon hatte mal gut 30 Räume. Deshalb saß ich halt so 90% an der Grafik und 10% an der Programmierung. Und kann ich nicht weiterempfehlen, das war ein Fehler, aber man lernt ja auch aus Fehlern. So.
Man lernt ja auch aus Fehlern. Rein aus Interesse. Du lebst ja jetzt noch nicht hauptsächlich von, ist definitiv wahrscheinlich dein Plan. Was machst du aktuell beruflich?
Ich bin Student und bin noch an der Uni am Jobben. Also ich bin Tutor und ich helfe Leuten mit Unity, gebe Unity-Kurse in der Uni und mache so ein paar Unity-Probleme und Aufgaben für die Professoren.
Dann stelle ich die Frage trotzdem nochmal, weil ich sie gerade selber beantwortet habe, weil ich denke, dass ich richtig lag. Aber du möchtest definitiv auch Entwickler werden mit deinem Studio, ne?
Auf jeden Fall. Das ist ein Ziel von mir, auf jeden Fall. Aktuell kann ich noch nicht davon leben, aber ich sag mal, wenn Rogue Jungle auch so gut laufen würde wie Marcus Adventure, auch passiv gesehen, also wenn ich sogar noch einmal Marcus Adventure im Monat bekommen würde von den Einnahmen her, könnte ich wahrscheinlich schon davon leben, so mit dem Uni-Gehalt noch, aber ohne wird's schwer. Aber
darf ich fragen, wie viel du mit Marcus Adventure etwa ungefähr eingenommen hast?
Ich bin jetzt knapp im fünfstelligen Bereich, also brutto. Also ich bin jetzt so bei, ich würde sagen, also im Internet sieht man die ungefähre Nummern, ich habe die gerade nicht in meinem Kopf, aber vor einer Woche war ich so bei, ich glaube, 13.000.
Das ist, kannst du dir erklären, warum Leute deine Spiele, sind gut, aber warum Leute deine Spiele feiern, also wie du diesen Vorzug bekommst vor anderen Indie-Spielen, zumal es ja so viele davon gibt?
Oh, ich kann da echt, also ich habe echt keine Ahnung, wie Leute über mein Spiel überhaupt denken, weil viele mich, also ich bin nicht wirklich, dass ich wirklich von jedem irgendwie mit, ich sag mal, mit Kusshand genommen werde, sondern ich bin meistens so, ich renne Leute hinterher und ich bin mehr so, yo, weil viele mir auch einfach nicht antworten. Also ich habe zum Beispiel auch das Problem, gerade eben, dass viele Influencer mich angeschrieben haben oder ich die angeschrieben habe, von wegen, hast du Bock auf den Key? Die Person hat gesagt ja, oder man hat die sich nicht mehr gemeldet. Deshalb, also ich habe bestimmt noch 100 bis 200 Keys einfach nur inaktiv, weil einfach Leute das Spiel den Key haben wollten, also ja gesagt haben und dann im Endeffekt nie was gemacht haben mit dem Key. Deshalb bin ich wirklich von der Conversion her bei Influencern bin ich wirklich unterdurchschnittlich schlecht, würde ich sagen. Ich bin so bei 5% vielleicht. Ich habe viel mehr Leute angeschrieben, als sie im Endeffekt gespielt haben und gerade im Stream-Bereich haben es noch nicht wirklich viele große gespielt, mehr so kleinere Streamer, aber ich würde mich auch, to be honest, würde ich auch eher Mikro-Streamer bevorzugen, weil ich die einfach cooler finde, weil die einfach deutlich familiärer sind. Also die gehen wirklich auch auf die Kommentare ein, stellen wirklich auch Fragen an die Entwickler, also an mich dann auch im Chat und ich kann wirklich auch mit den Leuten im Chat interagieren. Und gerade bei Leuten, die entweder 10 bis 50 Zuschauer haben zum Beispiel, macht mir das mega Spaß, auch einfach 3 Stunden im Chat zu sein, mit Leuten zu quatschen und wirklich auf alle Fragen einzugehen. Deshalb bin ich da auch wirklich immer offen und ich versuche jedes Video und jeden Stream mitzubekommen irgendwie. Und ich würde aber sagen, generell ist meine Conversion bei Influencern sehr schlecht.
Naja gut, aber du bist immer noch am Anfang. Aber da die Frage, hast du großen finanziellen Schaden dadurch, indem du Keys erstellst, mit denen dann nichts gemacht wird?
Finanziell gesehen gar keinen Schaden, weil die Person hätte ja so oder so nicht gespielt dann. Aber das Problem ist halt bei Steam dann, dass ich halt dann nicht unendlich viele Keys erstellen kann. Weil die haben dann, glaube ich, 5.000, die du halt ohne Probleme erstellt bekommst. Und danach prüfen die erst wirklich auch, wo die anderen Keys hin sind. Also wenn du die 5.000 Keys ja weg hast, schickst du zum Beispiel so auf deren Webseite. Ich bin noch nicht an der Limit dran, aber dann steht das zumindest so, dass wir dann mehr prüfen und halt nicht direkt die Keys bekommen, die Entwickler.
Oh. Okay, interessant. Das ist, habe ich mich nämlich immer mal gefragt, ob es eigentlich einen unendlichen Vorrat an Keys gibt, aber scheinbar da nicht. Müsstest du danach bezahlen für weitere Keys oder wie gesagt, wird das einfach nur krasser geprüft?
Ich bin noch nicht an dem Punkt, also ich habe noch nicht
ich irgendwie... Ich bin noch nicht an die Grenze, ich weiß nicht, was ich dahinter...
Ich bin noch nicht dran, ich bin noch im grünen Bereich von den Keys her, also ich habe noch nicht... Klar, die großen Studios, die haben kein Problem, weil die kennen ja die Leute bei Valve persönlich so. Aber gerade bei so neuen Indies, die ja noch nicht, die jetzt Steam auch nicht wirklich viel Geld eingebracht haben, sage ich mal so ganz, ganz trocken, die werden wahrscheinlich auch mehr geprüft werden dann. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass sie dann fragen werden, erstmal, wo sind die anderen Keys, weil die sehen ja, dass ich halt noch nicht alle Keys eingelöst habe. Die sehen das ja, ich sehe es ja auch selber halt, dass ich noch von ein paar, ich glaube, ich habe jetzt 3.000 Keys beantragt und davon sind immer noch so 300, 400 Keys nicht eingelöst worden. Deshalb, das sehen die auch bei Valve und dann werden die wahrscheinlich fragen, was ist mit den anderen 400 Keys? Und gerade auch, weil die halt keinen Bock haben auf diese Reseller-Pages, wo du irgendwie Keys bekommst und dass die Leute dann irgendwie das Geld bei den anderen Seiten da lassen und nicht bei Valve, was die halt nicht gerne sehen, kann ich auch verstehen, würde ich auch nicht gerne sehen wollen.
Kann ich auch verstehen. Womit ich zu einer Frage komme, die so im Raum steht, deutsche Gaming-Industrie kann man ja tatsächlich sehr viel dazu sagen. Wie siehst du die deutsche Gaming-Industrie und kannst du empfehlen, Gaming-Entwickler zu werden in Deutschland?
Ich bin persönlich sehr zufrieden mit der Industrie aktuell. Zum Beispiel kann ich von NRW aus sagen, dass das Mediennetz NRW mega cool ist und die machen viele coole Events und generell gibt es auch sehr viele Events in den Bundesländern. Es gibt zum Beispiel Games Bavaria, die ja sehr viel machen oder zum Beispiel, was ich auch cool finde, wie gesagt, ist in NRW, dass jetzt for free Gamescom schon rausgeben an ein paar Teams dann, wo du dich anmelden kannst. Also die setzen sich halt generell sehr viel ein für die Entwickler, dass sie ja wirklich auch sehr viele preiswerte oder gratis Angebote angeben, auch viele coole Events zum Connecten und ich liebe es einfach auf Events zu gehen, also ich bin da wirklich mega zufrieden und mega dankbar an die Industrie, dass die einfach so viel ermöglicht weil ich auch sehr gerne connecte einfach. Also ich bin wirklich gerne auch bei Games, ja auch in diesem Business-Bereich drin. Ich kenne zwar niemanden und viele gucken mich so an, weil ich einfach noch so jung bin und weil die meisten mehr so mit irgendwie Mitte 40-Jährigen rechnen, glaube ich, die irgendwie schon 20 Jahre Industrieerfahrung haben. Aber mich einfach hinzustellen bei Leuten, die halt auch so im Bereich sind, auch vielleicht ein bisschen jünger, macht mir einfach Spaß, mit den Leuten zu reden. Deshalb bin ich auch super gerne auf Events und ich liebe es einfach auf der Gamescom. Und ich freue mich jetzt schon auf die Gamescom dieses Jahr auf jeden Fall auch.
Ja, Matteo, dann müssen wir einen Kaffee trinken gehen. Das ist doch
sehr klar. Gerne. Ey, ich versuche bei der Indie Arena Booth einen Stand zu bekommen. Also ich habe da auch mich angemeldet jetzt schon, also eingereicht. Wenn ich dann da bin, aber ich werde auch so oder so dahin gehen, dann ich schreibe dir einfach, wenn ich dann...
Ja, nee, können wir gerne so machen. Du hast auf jeden Fall gerade das kommunale Programm gelobt. Das höre ich jetzt tatsächlich auch. Da habe ich Kontakte auch beispielsweise in Niedersachsen rund um Hamburg. Auf kommunaler Ebene wird da sehr viel getan. Hast du für mich eine Meinung jetzt so zum allgemeinen Gaming-Standort Deutschland?
Ich finde gerade auch viele Indie-Spiele, also ich kann nur wirklich viel über Indie-Spiele reden, weil ich gerade über die größeren Studios nicht viel weiß. Ich weiß nur zum Beispiel jetzt neulich über Piranha Bytes, die halt sehr viele Probleme haben und ja. Ich liebe die Spiele auch persönlich. Deshalb finde ich es sehr schade, dass auch viele Studios in Deutschland schließen müssen oder halt Probleme haben finanziell. Und gerade auch mit der Förderung, die auch Probleme gemacht hat, von wegen wir haben jetzt kein Geld mehr und so und auf einmal war wieder Geld da. Und also die Probleme in dem Bereich sehe ich auch selber über Gamesmarkt sehr viel und das ist schon ein bisschen schmerzhaft, sag ich mal, wenn einfach so das Land einfach solche Sachen wie eine Förderung einfach stoppt und deswegen, das finde ich schade, aber im Indie-Bereich bin ich ja schon wieder ein bisschen fröhlicher, weil da einfach sehr viele neue Studios und neue Entwickler da sind, die einfach geile Spiele machen und zum Beispiel auch mit Enshrouded ist ja auch aus Deutschland, was ich mega cool finde, weil einfach dann so ein geiles Game, was einfach so viral geht, auch aus Deutschland kommt, passiert ja auch nicht jeden Tag, aber also ich bin generell sehr zufrieden mit dem deutschen Bereich. Also mit deutschen
Enshrouded mit 10 Millionen Dollar oder Euro, je nachdem, Unterstützung halt von Tencent, was ich ja doch mal interessant finde. Das Game ist nicht vorbei. Es ist, je nach Betrachtungsweise, ist es manchmal echt ein bisschen schwierig. Freut mich aber auf jeden Fall zu hören, dass du da mit deiner Indie-Szene definitiv zufrieden bist, was so die Vernetzung und die Unterstützung angeht. Weshalb ich nur zu dieser Frage komme. Würdest du Leuten morgen empfehlen, Gaming-Entwickler zu werden und hättest du Tipps für die oder Warnungen?
Ich kann schon mal sagen, also mein größter Tipp ist, also ich kann es jedem empfehlen, weil ich generell immer der Überzeugung bin, dass wenn man da Spaß dran hat und wenn man sich gerne entwickelt und das nicht nur wegen dem Geld macht, weil ich sage immer gerne, weil mich viele Leute auch einfach anschreiben über TikTok oder über Twitter, ich möchte auch Videospiele machen, sage ich, möchtest du wirklich Videospiele machen oder möchtest du reich werden? Weil viele einfach mit der Überzeugung reingehen, ich will reich werden, ich mache es ein MMORPG. Und da würde ich wirklich sagen, wenn ihr das wegen der Liebe zum Spiel macht und wenn ihr wirklich gerne entwickeln wollt, dann macht das auf jeden Fall. Und ich habe da wirklich auch einen guten Anfänger-Tipp, weil ich nämlich auch selber gebraucht hätte damals. macht nicht euer Traumspiel zuerst. Macht erstmal ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang Prototypen, nehmt an Game Jams teil und macht kleinere Projekte, die ihr innerhalb von einer Woche oder einem Monat fertig macht, damit ihr einfach wisst, wie es ist, ein Spiel zu releasen, wie es ist, generell Feedback zu bekommen, Kritik zu bekommen, weil wenn ihr schon mal Kritik bekommen habt und schon mal so ein bisschen auf, ich sag mal blöd gesagt, auf die Schnauze bekommen habt wegen bestimmten Sachen, die ihr gemacht habt, die halt Leuten nicht gefallen, dann ist es beim ersten Spiel deutlich cooler, weil ihr einfach mehr offen auf Kritik eingehen werdet. Bei mir war es gerade so, ich habe vorher noch nie ein Spiel Release gehabt groß, außer halt Prototypen, die halt nicht wirklich viele gespielt haben. Aber bei mir war der Launch sehr buggy und sehr verbuggt. Und gerade weil da sehr viele negative Rezensionen kamen, also 3 Stück am Launch-Tag, ist nicht wenig für Indie-Entwickler, war dann für mich der Tag schon gelaufen. Und hätte ich wirklich davor schon mal ein Spiel Release, so ein kleineres, und hätte schon mal so Kritik bekommen oder negative Reviews, dann wäre ich natürlich sehr viel cool damit umgegangen, denke ich mal. Aber ich würde, wie gesagt, sagen, macht kleinere Spiele zuerst und geht auf jeden Fall auf Events. Also connecten und die Industrie kennenlernen ist ein großer Step für jeden Entwickler. Und es gibt auch viele lokale Treffen. Zum Beispiel in Düsseldorf gibt es immer so Game Dev Treffen. Und da kann ich wirklich jedem empfehlen, geht auf diese Treffen und lernt neue Leute kennen, weil das einfach auch die Motivation boostet. Wenn ihr nämlich mehrere Jahre an einem Spiel arbeitet, dann braucht ihr Motivation. Weil wenn ihr wirklich irgendwie dann noch nie mit Leuten geredet habt, oder bei mir war es zumindest die Industrie, die mich sehr motiviert hat, auf die Gamescom zu gehen, auf lokale Treffen zu gehen, mit anderen Entwicklern zu interagieren, die auch aus der Nachbarschaft kommen und zu wissen, man ist nicht alleine, es gibt Leute in der Nachbarstadt, die auch Videospiele machen, mit denen man sich treffen kann, dann das boostet einen mega gut. Also das würde ich jedem empfehlen auf jeden Fall.
Matteo, du feierst deinen Job und ich feiere das, wie sehr du deinen Job feierst. Das freut mich immer mega zu hören. Eine Sache, die ich im Gaming halt suche als Pressemensch, als Podcast, als Content Creator, finde ich halt großartig die Leidenschaft fürs Gaming, ne? Und das vernetzt, das verbindet, das macht uns alle verwandt miteinander. Das finde ich cool. Und man hört deine Leidenschaft auch deutlich an. Also
ich liebe es einfach.
Die Grad Celsius spüre ich bis hier. Großartig. Frage kurz noch dazu, dass es so verbuggt war. Wie lange hast du gebraucht, um das wieder da die Kurve zu kriegen?
Ein Monat. Also das ist wirklich der erste Monat.
Ach du Heilige.
Aber auch einfach nur, weil ich so viel, weil auf einmal am ersten Tag schon Streamers gespielt haben und dann wollte ich auch erstmal in die Streams reingehen und gucken, wie die Leute es mögen. Ich wollte erstmal ein bisschen Pause haben, auch was ich ganz ehrlich, die ersten paar Tage habe ich klar am Spiel entwickelt, aber ich habe mehr oder weniger auch viel Zeit für mich gebraucht, weil ich eher wusste, das Spiel ist erstmal vorbei, es ist ein abgeschlossenes Kapitel, weil das Spiel ist released und ich mache jetzt natürlich noch über ein paar Monate Bugfixes, mache noch neuen Content rein und ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt auch so viel Content reinbaue, weil ich habe ja bisher noch neue Minispiele reingebaut, ich habe das Spiel gefühlt komplett überarbeitet von der 3D-Welt her, ich habe alle Assets neu gemacht, ich habe neue Texturen drin gemacht, ich habe jeden Tag baue ich Feedback rein für die Spieler. Ich baue neue Game-Modes rein. Ich habe Multiplayer reingebaut und einen Level-Editor bin ich gerade noch am Reinbauen. Und ich mache dann auch Konsolen- und Handy-Versionen. Also ich hätte nicht gedacht, dass das dann schon noch so hohes Ausmaß nimmt an neuem Content. Aber ich habe erstmal, wie gesagt, Pausen genommen und habe dann einen Monat einfach nur entspannt so in die neuen Sachen reingebaut und Feedback der Spieler reingebaut, dass die Reviews dann sehr schnell wieder positiv wurden. Und dann, das waren auch die einzigen drei, die ich bekommen habe bisher, die im ersten Tag reinkamen. Danach waren alle nur positiv, alle Reviews. Also habe ich auch was gebracht im Monat, würde ich schon sagen.
Aber die drei waren sehr prägend, ne?
Ja.
Und hängen über deinem Bett.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr, sehr cool. Hast du ein Indie-Spiel für mich, was du unbedingt empfehlen kannst, was so deinen Blickwinkel vielleicht verändert hat? Oder ein Spiel, von dem du weißt, dass halt kein anderer es kennt, aber was total besonders ist?
Ich halt jeden Tag schreibe mit so vielen Indie-Spielen auf Twitter an. Ich würde gerne jedem einen Shoutout geben, aber wenn ich wirklich ein Spiel, wo ich mir wirklich denke, das Spiel ist genial und das motiviert mich auch selber. Ich weiß nicht, ob du es kennst, A Sister's Journey. Ist ein Pixel-Art Metroidvania im Celeste-Style und mit Waffen, also mit so einer Gun. Und das ist so genial gemacht, weil der Typ ist auch ein Solo-Entwickler, genau wie ich halt. Also ich sehe mich in der Person, so gesehen wieder. Und was ich krasser finde, das Spiel sieht krass gut aus und ist mit einer eigenen Engine gemacht. Also das hat mich wirklich aus den allen Wolken gehauen. Und da dem kann ich nicht genug Shoutouts geben, bin ich hier ganz ehrlich. Also kann ich jedem nur empfehlen, das abzuchecken. Ist auch in Entwicklung und war auch für den DCP nominiert gewesen im letzten Jahr. Also genauso wie ich im Endeffekt. Deshalb bin ich auch so ein bisschen, ich sehe mich darin wieder, auf jeden Fall.
Liebe Grüße gehen an die Person heraus. Sehr, sehr schön. Matteo, vielen, vielen, vielen Dank. Hast du noch irgendwas an Themen, an Gedanken für uns mitgebracht?
Ich sage immer gerne meine letzten abschließenden Worte. Macht euer Ding, macht, was euch Bock macht, Leute, habe ich auch gemacht und das kann ich jedem empfehlen. Wenn ihr irgendwie Probleme habt, dann nehmt auch auf jeden Fall Pause, macht Auszeiten, geht spazieren und macht den Kopf frei und dann könnt ihr wieder voll durchstarten. Also sich Pause nehmen und sich Zeit für sich zu nehmen und weiterhin daran zu arbeiten und nicht aufzugeben, das würde ich sagen, mit die beste Sache, die ich mir an Leuten empfehlen könnte.
Matteo hat in seinem Studio einen sehr guten Mitarbeiter und Matteo hat in seinem Studio einen sehr guten Chef, den auf jeden Fall immer wieder motiviert. Also das ist faszinierend, sich anzuhören. Matteo, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir sind sehr gespannt darauf, wenn dein Spiel rauskommt. Wir würden dann gerne auch einen Key mitnehmen, den wir dann aber auch einlösen. Also komm bitte wieder vorbei, wenn es draußen ist, dann lass uns gerne darüber reden. Und Leute, wenn ihr das auf YouTube gehört habt, dann hinterlasst uns gerne einen Kommentar und schreibt vielleicht Fragen, die leite ich dann gerne auch an Matteo weiter. Wenn ihr zum Entwickeln noch Fragen habt oder wie steht ihr zu beiden Spielen, schaut ihr euch gerne an. Die Links haben wir euch auch in die Videobeschreibung gepackt. Das gleiche gilt natürlich für die Podcast-Apps eures Vertrauens. Kommentieren, liken, was ihr nicht wollt. Und wir haben auch ein tolles Pay-Programm, wie ihr wisst, bei Steady. Für Minimum 5 Euro im Monat geht es los und ihr könnt damit super viele tolle Bonusinhalte erhalten. Alle Leute, die hinter der Paywall sind schon übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazukommen würdet. In diesem Sinne, der Kuchen sei mit euch. Ciao.
Okay, ciao.